NDR Info Forum Zeitgeschichte.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Vor kurzem hat ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe auf Hiroshima geworfen, so US-Präsident Truman am 6. August 1945. Die Bombe war eine Atombombe. 3 Tage später wurde eine weitere auf die Stadt Nagasaki geworfen. Es war die Endphase des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Deutschland hatte ja schon Anfang Mai 1945 kapituliert, im August nun auch Japan, der Krieg war vorbei. Diese letzte Phase des Zweiten Weltkriegs ist heute unser Hauptthema hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. In diesem Zusammenhang werden wir auch erzählen, wer eigentlich die beiden auf dem Foto waren, das in Amerika jeder kennt. Ein Matrose und eine junge Frau, die sich bei der Siegesfeier in New York in den Armen liegen. Außerdem schildern wir ein Stück Sozialgeschichte, denn unmittelbar nach Kriegsende entstand Levittown, die Mutter aller amerikanischen Vorstädte mit ihren völlig gleichartigen Häuschen. Schwarze allerdings durften dort nicht wohnen. Und schließlich schauen wir noch weiter zurück in die Geschichte der Diskriminierung mit einem Beitrag über Harriet Tubman, deren Leben jetzt ein neuer Film erzählt. Die Geschichte einer schwarzen Sklavin, die nicht nur selbst in die Freiheit floh, sondern die noch viele andere befreite. Der Zweite Weltkrieg im Pazifik, also die Kämpfe zwischen Japan und den USA, das ist für die meisten Europäer buchstäblich nur ein Nebenkriegsschauplatz. Es war aber mehr. Und es war ein langer Weg vom japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941 bis zu den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki fast 4 Jahre später. Katrin Erdmann zeichnet die entscheidenden Stationen nach.
Die Japaner planen was Großes.
Also, was ist das Ziel?
Vermutlich die Midway-Inseln.
Die Schlacht um die Midway-Inseln im Pazifik 1942, verfilmt von Roland Emmerich. Ein halbes Jahr nach den Angriffen auf Pearl Harbor will Japan seinen Machtbereich weiter ausdehnen. Doch es kommt anders, denn die USA haben vorher alles mitgehört und sind vorbereitet. Charlton Heston und Robert Mitchum in dem Klassiker von 1976.
Schlacht um Midway ist die Geschichte der Leute, die diese Insel zum Wendepunkt des Krieges im Pazifik werden ließen.
Japans Marine verlor in dieser Schlacht 4 der wichtigen und großen Flugzeugträger. Und ohne diese Flugzeugträger war im Prinzip danach keinerlei Offensivaktivität auf japanischer Seite mehr möglich.
Sven Sahler ist Professor für moderne japanische Geschichte an der Sophia-Universität in Tokio. Vielen Japanern in der Marine, sagt er, war bereits vor dem Krieg klar, dass man gegen die Amerikaner keine Chance habe. Doch kapitulieren wollte Japans Kaiser noch längst nicht. Die USA hingegen, ermutigt durch den Erfolg von Midway, beginnen ihre Strategie des Inselspringens, also Insel für Insel, zu erobern. Eine der grausamsten Schlachten ist die um die Marianeninsel Saipan im Sommer 1944. Auf japanischer Seite sterben mehr als 20.000 Soldaten und Zivilisten. Auf US-amerikanischer Seite lassen 3.000 Soldaten ihr Leben. Trotz hoher Verluste greift Japan im selben Jahr zu einem grausamen Mittel und setzt meist jüngere Soldaten als Kamikaze-Flieger ein. Welche Strategie dahinter stand, dazu gibt es viele Erklärungen, sagt Historiker Sven Sahler.
Eine rationale Erklärung ist, dass gerade die Marine 1944 kaum mehr fähige Piloten hatte und dass die Piloten es mit keinem amerikanischen Piloten im Luftkampf aufnehmen konnte, sodass nur noch diese Selbstmordangriffe sich in den Gegner hineinstürzen, überhaupt erfolgversprechend waren.
Die Idee dazu hat Vizeadmiral Onishi. Vielleicht, so seine These, wollte er dem Kaiser mit diesem Schritt die ausweglose Lage des Landes verdeutlichen.
Es kam dann zu der tragischen Reaktion, dass der Kaiser allerdings beeindruckt war und einen Dankesbrief an Onishi schrieb, den er dann seinen Piloten vorlas. Und als er diesen Dankesbrief vorlas, wurde er gefilmt und er sieht wirklich alles andere als begeistert, geschweige denn fanatisch aus. Er spricht sehr unkonzentriert, er spricht mit sehr wenig Selbstbewusstsein.
Auf Auf ihren tödlichen Einsatz eingestimmt werden die jungen Japaner durch dieses Militärlied, in dem es heißt: Ihr jungen Kirschbäume, rafft euch auf, um die Feinde abzuschlachten. Vernichtet den Feind, um unser Land zu retten. Im März 1945 warnt ein Radiosprecher die Bevölkerung vor dem Luftangriff auf Tokio. Die Amerikaner bombardieren die Stadt viele Male. Bei dem größten Angriff sterben 100.000 Menschen, mehr als 1 Million werden verletzt. Die Angriffe auf Tokio als Antwort auf Pearl Harbor.
Die Schlacht um Japan hat begonnen. Volldampf voraus.
Shizuko Nishio hat am 10. März Geburtstag. 1945 wird sie 6 Jahre alt und erlebt den Angriff in einem Bunker mitten in Tokio mit knapp 70 anderen Müttern und Kindern.
Ich erinnere mich immer noch an die Stimmen junger Mütter und ihrer Kinder, die von draußen gegen die eiserne Bunkertür geschlagen und gerufen haben: Bitte lassen Sie uns auch rein. Aber keiner wollte während der Angriffe die Tür aufmachen. Als wir dann am nächsten Morgen nach draußen getreten sind, lagen viele Tote vor der Tür. Das waren die, die wir nicht reingelassen haben.
Ein Trauma für das Mädchen, das sie jahrelang verfolgen wird. Vor 20 Jahren erst hat sie erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen. Heute berichtet sie Schulkindern im Luftangriffsmuseum von Tokio darüber. Hiroto Hishima arbeitet dort und zeigt auf einer Karte, warum es so viele Opfer gab.
Imperial Palace. Tokyo Station.
Königspalast, der Hauptbahnhof und vieles mehr. Die Brandbomben fallen mitten ins dicht besiedelte Herz der Stadt und setzen die Holzhäuser in Flammen.
Aber es lag auch daran, dass der Bevölkerung per Gesetz die Flucht verboten war. Die Menschen mussten stattdessen die Flammen löschen.
April 1945. In Europa ist der Zweite Weltkrieg schon fast vor dem Ende. Deutschland steht kurz vor der Kapitulation. In denselben Wochen kommt es auf der Pazifikinsel Okinawa zu einem Gemetzel zwischen Japanern und US-Amerikanern.
Okinawa war der einzige Teil des japanischen Mutterlandes, in dem eine Landschlacht ausgefochten wurde. Das heißt, man ließ die Amerikaner dort landen. Während dieser Kämpfe fanden über 100.000 Zivilisten in Okinawa den Tod. Und deshalb denkt man in Okinawa heute eben so, dass die Insel geopfert wurde, inklusive der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung der Insel. Denn eine solche Landschlacht nahm man später auf den japanischen Hauptinseln nicht in Kauf.
Trotz der hohen Verluste, Japan gibt noch immer nicht auf. Auf der Potsdamer Konferenz Ende Juli 1945 lehnt der Kaiser eine Kapitulation ab.
The opening of the conference and the meeting with Marshal Stalin.
Die USA beschließen: Jetzt muss die Bombe zum Einsatz kommen, sagt der deutsch-japanische Historiker Takuma Melba.
Da gab es eben Hochrechnungen anhand der Schlacht von Okinawa. Und da haben die amerikanischen Militärexperten gesagt, also hoppla, wenn das nur vergleichsweise so läuft wie auf Okinawa, dann haben wir mit bis zu 250.000 toten amerikanischen Soldaten zu rechnen.
Und das müsste man dann erstmal den Menschen im eigenen Land erklären. Die Japaner, sagt Historiker Sven Sala, hätten das Unglück sehenden Auges in Kauf genommen.
Man wusste, dass die Atombombe gebaut wurde und man wusste, dass die USA auch zum Einsatz der Atombombe irgendwann bereit sein wird.
Dann, am Morgen des 6. August, passiert das Unvorstellbare. Die USA werfen Little Boy über Hiroshima ab, die erste Atombombe überhaupt. Den Ton hat der TV-Sender NHK nachgestellt. US-Präsident Harry Truman.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Die BBC berichtet in einer 2-minütigen Meldung über den Abwurf. Über die Opfer verliert der Sprecher kein Wort.
Last night's target for the first atomic bomb was the city of Hiroshima.
Otto Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, ist zu diesem Zeitpunkt in englischer Kriegsgefangenschaft. Er erfährt von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und 3 Tage später auf Nagasaki von einem englischen Offizier. Er ist geschockt, dass solche Waffen eingesetzt wurden.
100.000 unschuldige Japaner, die können doch nichts dafür. Haben der Engländer gesagt, we don't mind about 100.000 Japs if we save one of our people. So ungefähr hat der Mann gesprochen. Uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die rumkommen. Wenn wir nur 1 oder 2 unserer Engländer retten, dann ist das schon gut.
Über die Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Angaben. Viele Quellen nennen für Hiroshima 140.000 und für Nagasaki bis zu 80.000 Opfer, die sofort ums Leben kommen. Tausende sterben später an den Folgen.
Das Kriegsende im Pazifik vor 75 Jahren, das war ein Rückblick von Katrin Erdmann. Es gibt Bilder, die stehen für ein ganzes historisches Kapitel. Der Rotarmist zum Beispiel, der auf dem Reichstagsgebäude die Sowjetflagge hisst, dieses Bild wird für immer den Triumph über Hitler-Deutschland symbolisieren. Viele Amerikaner verbinden mit dem Sieg im Zweiten Weltkrieg ein anderes Foto, ein sich küssendes Paar auf dem Times Square am Tag der japanischen Kapitulation. Aber wer waren die beiden eigentlich?
The Day of Days for America and her
VJ Day, 15th of August 1945.
Japan kapituliert bedingungslos. Für die Amerikaner ist der Krieg zu Ende.
I was sent down to the Times Square region.
Der deutsch-amerikanische Fotoreporter Alfred Eisenstedt wird an den Times Square geschickt.
Japs have surrendered unconditionally.
Da wird der VJ gefeiert. Victory over Japan. Alle strömen zum Times Square. Sie wollen die Nachrichten auf dem großen Schriftband lesen. Auch Greta Friedman ist da. Die Zahnarzthelferin in Weiß nutzt ihre Pause, um zu schauen, ob es tatsächlich wahr ist, was alle erzählen. Und auch dieser Matrose ist da, George Mendoza. Zurück vom Pazifik erinnert er sich später an den Moment des Kriegsendes. Und auch Eisenstedt erinnert sich. Ich sah diesen Mann, er lief von diesem Gebäude los, zog jedes weibliche Wesen an sich, das er sah. Es machte keinen Unterschied für ihn, ob sie eine Großmutter war, stämmig, dünn oder alt. Alfred Eisenstedt zieht seine Leica. Doch richtig glücklich ist er nicht. Das Motiv ist noch nicht gut genug. Zu viele Menschen, er kommt nicht dran. Doch dann. Einen Sekundenblick sieht der Fotograf, wie der Matrose sich etwas Weißes schnappt. Ich sah ihn nicht kommen und bevor ich mich versah, war ich in seinem festen Griff. Eisenstedt schießt 4 Fotos. Eins davon wird für die Amerikaner zum ewigen Symbol. Ben Davis vom Online-Kunstnetzwerk Artnet. Das Foto wird zum Symbol für einen der wichtigsten Momente der Geschichte. Ein paar Sekunden braucht Eisenstedt dafür.
It was done within a few seconds, plus 4 or 5 seconds. He was still kissing the girl.
Der Matrose küsst die Frau immer noch.
How long did you kiss her?
Not long.
Doch Mendoza hat es anders in Erinnerung. Der Kuss sei gar nicht lang gewesen, sagte er mal dem Fernsehsender CBS. Eigentlich war er auf dem Weg zu einem Date mit einer anderen Frau. Die hat Mendoza später geheiratet. Aber berühmt wurde er für den Kuss mit Greta, als das Foto schließlich erstmals im Life Magazine erschien. 30 Jahre lang haben sich danach viele Männer und Frauen darum gestritten, dass sie die beiden Küssenden auf dem Foto sind. Ben Davis.
It appeared on a page of photos of other people kissing.
Das Foto erschien auf einer Seite zwischen anderen Kussfotos. Viele Leute haben sich während der Siegesfeiern geküsst. Also haben sie sich alle darin gesehen.
Remembered themselves as having been one or the other of the people in this kiss.
Der Fotograf war da nicht hilfreich. In der Hektik vergaß er sich, die Namen der beiden Küssenden zu notieren. Erst als das Life Magazine 1980 eine Suche startete, outeten sie sich. Greta Friedman und George Mendoza gelten nun als die eigentlichen Küsser vom Times Square. Beide sind verstorben, doch in Eisenstedts Foto küssen sie sich ewig. Auch gegen Einwände der MeToo-Bewegung, die das Verhalten des Matrosen als übergriffig beschimpft hat. Es bleibt dabei. VJ Day in Times Square ist das Foto, das die Amerikaner immer mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verbinden.
This is a romantic photo of the end of World War II.
Es ist ein romantisches Foto des Kriegsendes. Die Alternative wäre das Foto der Atomwolke gewesen. Und es gibt einen Grund dafür, dass die Öffentlichkeit in den USA das romantische Image bevorzugt. George Mendoza hat das noch zu Lebzeiten bestätigt.
Well, I'm proud of that.
Teil eines Fotos zu sein, das das Ende dieses Krieges markiert, das mache ihn stolz.
Antje Passenheim mit der Geschichte eines Kusses. Und jetzt wird es etwas prosaischer. Es geht um die heimkehrenden Soldaten, die sich eine bürgerliche Existenz aufbauen wollten und die von einer Familie und einem kleinen Häuschen träumten. Das lässt sich machen, sagte sich wohl ein findiger Unternehmer namens William Levitt. Er entwarf damals eine sogenannte Planstadt mit tausenden solcher gleichförmigen Häuschen. Ein ästhetischer Horror, könnte man sagen, aber für viele Bewohner doch das Versprechen auf ihr kleines Glück. Peter Mücke über Levitt Town, die Mutter aller Vorstädte.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky little boxes.
Als Anfang der 60er Jahre Pete Seeger diesen Song populär machte, wusste jeder, was mit den kleinen Schachteln aus billigem Material gemeint war. Die gesichtslosen, am Reißbrett entstandenen amerikanischen Vorstädte mit Häusern genauso langweilig und gleichförmig wie seine Bewohner.
And the people in the houses all went to the university and they all got put in boxes, little boxes all the same.
Der Siegeszug dieser amerikanischsten aller Wohnformen begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Millionen Soldaten kamen aus dem Krieg zurück, 850.000 allein nach New York, wo der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt war, sagt Owen Gutfreund, Professor für Stadtplanung an der New York University. Wegen der Wirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs waren 15 Jahre lang praktisch keine Wohnungen gebaut worden, obwohl die Bevölkerungszahl stieg. Zum Teil hausten 2-3 Familien in einer Wohnung. Und als dann die Soldaten zurückkamen und die Wirtschaft wieder ans Laufen kam, wurde die Wohnungsnot unerträglich. Das brachte William Bill Levitt, selbst ein Kriegsheimkehrer, auf eine Idee. Warum nicht auf der grünen Wiese Häuser in Massenproduktion bauen, nach dem Vorbild der Autoindustrie? Also kaufte das Familienunternehmen einen Kartoffelacker auf Long Island und stampfte Levitt Town aus dem Boden. Der Bau eines Hauses wurde in 27 Schritte aufgeteilt. Der erste, das Betonfundament gießen, der letzte, das fertige Haus auskehren. Dazwischen kamen Crews, die nur einen Arbeitsschritt machten, den aber immer und immer wieder. Auf dem Höhepunkt sind auf diese Weise 30 Häuser an einem Tag gebaut worden.
They were able to build 30 houses in a single day.
Bis 1951 entstanden so rund 17.500 praktisch gleich aussehende Holzhäuschen mit einem Stück Garten, Kühlschrank, Waschmaschine und Fernseher inklusive. Und das für nicht mal $8.000. Selbst damals ein Schnäppchen. Zinsgünstige Kredite gab's vom Staat, Kriegsveteranen mussten nicht mal Eigenkapital mitbringen. Im Rückblick war das für mich als Kind und meine Freunde eine idyllische Zeit, sagt Steve Bergsman, der in Levitt Town aufgewachsen ist und ein nostalgisches Buch über seine Zeit dort geschrieben hat. Aber in den 50er und 60er Jahren war dann auch die Hochzeit der Levitt Town Witze. Kein Comedian kam ohne aus. Der Klassiker, ein Mann kommt betrunken heim, endet im falschen Haus und küsst am Ende die falsche Frau. Die amerikanische Vorstadtidylle wird von Intellektuellen von Anfang an kritisch gesehen. Nicht nur die Häuser sehen alle gleich aus, auch ihre Bewohner. Und das ist so gewollt. Zwar sind Katholiken und Juden, anders als in vielen Wohngegenden in New York, willkommen. Für Schwarze ist Levitt Town jedoch tabu. Kaufen darf nur, wer der weißen kaukasischen Rasse angehört, sagt der Stadtplaner Matthew Lesner von der New York University. Wenn Bill Levitt darauf angesprochen wurde, hat er nur geantwortet, dass er kein Sozialreformer, sondern Geschäftsmann ist. Wenn er an Afroamerikaner verkaufen würde, dann würden seine anderen Kunden abspringen. Bis heute ziehen vor allem Weiße aus der Mittelklasse in die Vorstädte. Zurückbleiben die, die sich diesen amerikanischen Traum nicht leisten können. Mit katastrophalen Folgen, sagt Owen Gutfreund. Nach und nach haben die Großstädte massive Probleme dadurch bekommen. Steigende Kriminalität, Leerstand von Häusern, Firmen sind weggezogen, weil die Arbeitskräfte nicht mehr da waren. Mitte der 70er war New York so gut wie pleite. Einige sind bewusst in der Stadt geblieben, die meisten aber, weil sie nicht an dieser staatlich subventionierten Stadtflucht teilhaben konnten.
Peter Mücke über die Entwicklung amerikanischer Vorstädte nach dem Zweiten Weltkrieg und die negativen Rückwirkungen auf die Stadtzentren. Dort blieben die zurück, die sich den Sprung in die Vorstadt nicht leisten konnten. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft ist in diesen Wochen ein großes Thema. Die heutige Gewalt gegen Schwarze ist ja nur der Ausläufer einer noch viel systematischeren Gewalt, der die schwarze Bevölkerung früher ausgesetzt war, in den Zeiten der Sklaverei. Ein neuer Kinofilm erzählt jetzt die Geschichte von Harriet Tubman, einer Sklavin, die sich in die Freiheit durchschlug und die danach zur Fluchthelferin für andere wurde. Welche Rolle diese wahre Geschichte in der amerikanischen Erinnerungskultur spielt, beschreibt Katrin Brandt.
Go down, Moses, way down in Egypt's land.
Moses aus der Bibel hat sein Volk aus ägyptischer Gefangenschaft geführt. Moses von der amerikanischen Ostküste hat etwa 70 Sklaven befreit unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Moses war eine Frau, nicht sehr groß, aber kräftig und unglaublich zäh. Eine Heldin, die jeder Amerikaner kennt. Harriet Tubman ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele für Freiheit und Mut in den USA.
In the United States,
sagt Erica Armstrong Dunbar, Geschichtsprofessorin und Autorin einer Tubman-Biografie. Ich würde meine letzten Tropfen Blut geben, um sie zu befreien, sagt Harriet im Film, der nun in Deutschland anläuft.
As many slaves as possible.
Um so viele Sklaven zu befreien wie möglich. Harriet war selbst versklavt, so wie ihre Familie, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Maryland lebte. Aber als die Besitzer aus Geldnot beginnen, ihre Sklaven zu verkaufen und die Familie auseinanderreißen, flieht Harriet. Allein, aber mit Unterstützung von Fluchthelfern, schafft sie es bis nach Philadelphia.
By some miraculous means you have made it 100 miles to freedom. All by yourself.
Wie durch ein Wunder hast du ganz allein die 160 Kilometer in die Freiheit geschafft. So wird sie begrüßt. In den nächsten 10 Jahren kehrt Tubman über 13 Mal zurück nach Maryland, um ihre Familie und ihre Freunde nach Pennsylvania und später nach Kanada zu bringen, ohne eine einzige Seele zu verlieren. Sie wird eine Anführerin der legendären Underground Railroad, dem Netzwerk, das versklavte Menschen in die Freiheit bringt, und sie kämpft aktiv im Bürgerkrieg. Diese Zeit beschreibt der Film. Sie würde schon für den Heldenstatus reichen, aber, sagt Erica Armstrong Dunbar, Tubman wurde 91 Jahre alt und hat einfach weitergekämpft.
For the entirety of her life.
Ihr ganzes Leben lang würde sie für soziale Gerechtigkeit kämpfen, für das Ende der Sklaverei, für das Frauenwahlrecht. Sie ist also wirklich eine Kultfigur der amerikanischen Geschichte. So kultig, dass die Obama-Regierung beschloss, Tubman als erste Frau und Afroamerikanerin auf einem Geldschein zu verewigen, auf dem 20-Dollar-Schein. Aber die Trump-Regierung hat das verschoben. Der neue, fälschungssichere 20-Dollar-Schein wird erst 2028 rauskommen. Und über das Design, sagte Finanzminister Mnuchin in einer Anhörung, darüber werde dann ein anderer Minister als er endgültig entscheiden.
The ultimate decision on the redesign will most likely be another secretary down the road.
Und wer weiß, wie dann über die Frage diskutiert wird, wie angemessen es überhaupt ist, das Gesicht einer Person auf einen Geldschein zu drucken, wenn deren Leben tatsächlich einst in Dollar bewertet wurde.
I'm gonna leave you.
Harriet Tubman jedenfalls ist jetzt wieder in aller Munde. Die Diskussion um Rassismus in den USA und die Erbsünde der Sklaverei erhöht ihre Popularität nur noch weiter. Der Film Harriet hat in den USA gemischte Kritiken erhalten. Er hält sich nicht immer an die Wahrheit, er ist ein bisschen konventionell. Aber, sagt Erica Armstrong Dunbar vorher, die Zuschauer in Deutschland werden tief bewegt sein.
Audiences in Germany will be moved deeply.
Farewell, oh farewell.
Katrin Brandt über die Geschichte der Harriet Tubman. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.